Gretchenfrage. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Gretchenfrage, dem gesellschaftlich-theologischen Podcast aus
Gelsenkirchen. Und heute haben wir uns einmal mehr Leute in den Podcast geholt, die tatsächlich nicht bei uns sitzen, auch wenn sie so klingen, denn sie sind in Berlin. Und damit haben wir einmal den Willem und den Matthias und ich glaube, die übernehmen ihre Vorstellung einmal selber kurz. Hallo Matthias, hallo Willem, wen haben wir da eigentlich am Mikrofon?
Hallo zusammen, also ich finde Matthias Schomari Cheppi. Ich wohne hier in Berlin, bin allerdings Schweizer und bin Blogger, also hobbymäßiger Blogger und bin Herausgeber des katholischen Lifestyle-Blogs The Catwalk, wo wir über das Schöne und das Gute und das Wahre regelmäßig posten, dann quasi täglich.
Ja, ich bin Willem Arendt, arbeite hier irgendwie in Berlin, unter anderem auch an einem Podcast, der ja von euch sogar schon mal gefeatured wurde. Ja, und zwar Gott bewahre, wer es noch nicht kennt, gottbewahre.de ist ein sehr guter Podcast.
Und, das ist ja so, das ist ja vollkommen richtig.
Ja, ich weiß. Und ja, lebe hier schon immer, bin hier aufgewachsen und freue mich jetzt mit euch nach Gelsenkirchen geschaltet zu sein.
Genau, und dafür gibt es tatsächlich einen Grund, warum wir das gemacht haben. Und der betrifft zunächst einmal Matthias und mich. Und wir haben gerade schon überlegt, woher wir uns eigentlich kennen. Matthias, erinnerst du das eigentlich noch? Weil ich habe das tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm.
Ja, also ich glaube, ich habe dich einfach mal geaddet, weil ich selbst auch auf diesen Podcast gestoßen bin von euch, auf die Gretchenfrage. Ja, und da wollte ich mal, war zuerst ein bisschen sehr interessiert an diesem, also bin ich auch jetzt noch sehr interessiert am Podcast, aber ich war zuerst ein bisschen, oh wow, das kommt ja eher nicht aus der konservativen Ecke, wo ich mich verorten würde, um es mal klar zu sagen, aber trotzdem fand ich das Projekt sehr interessant und ich dachte, hey, einer von beiden ist da auf Facebook aktiv, den fügst du mal hinzu. Und wir haben uns ja dann ab und zu ausgetauscht. Ich weiß, ich bin, glaube ich, dein Quotenkonservativer bei deinen Freunden. Ich weiß es nicht. Deswegen darf ich jetzt bloß mich nicht als Liberaler outen. Nein, bin ich auch gar nicht. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen, ich finde es total eine Bereicherung, mit dir den Austausch zu pflegen, weil du hast immer den komplett anderen Ansatz, egal welche Frage, dass ich stelle. Aber das Schöne ist, wir können uns quasi über alles Religiöse, Theologische unterhalten und trotzdem dabei gut befreundet sein, auch wenn wir unterschiedliche Ansätze haben.
Das scheint mir ganz grundsätzlich zu sein fürs katholisch sein. Das heißt ja nicht umsonst katholisch, also irgendwie auch allgemein und irgendwie auch umspannend, ne, dass da eben auch sagen wir mal, Positionen, die schon längst zu Spaltungen geführt hätten, trotzdem irgendwie noch beisammen sein können, ne, so dass wir irgendwie immer noch sonntags zusammen feiern können. Das finde ich
ja, also ich habe das immer so erlebt, dass also ich habe da lange mit mir gekämpft, das ist, glaube ich, auch kein großes Geheimnis. Ich habe das tatsächlich mal auch in der Predigt verarbeitet, in der Wortgottesfeier von mir, wo ich dann erzählt habe, dass es da also jemanden gibt, der mir ständig Sachen in meine Facebook-Timeline teilt, die mich gerne mal zur Weißglut bringen. So, und aber ich weiß ja, von wem es kommt. Und das zwingt mich grundsätzlich dazu, den gesamten Artikel zu lesen. Und das hat mir so ein bisschen, ich bin hier die Augen geöffnet, klingt immer so hochtrabend, aber das hat dafür gesorgt, dass ich mir angeguckt habe, wie argumentiert eigentlich dieser Mensch, ne, von dem Artikel und einfach mal auch die Denkweise nachzuvollziehen und zu begreifen, dass es Gründe gibt, das so zu sehen, ne, dass ich die nicht teilen muss, aber dass ich die stehen lassen kann. Und ich habe das auch immer so erfahren, dass also unser größtes, ja, keine Ahnung, unsere größte Prämisse, Dogma, wie auch immer, oder unsere Leitfaden war immer, den Dialog aufrechterhalten. Auch wenn man nicht zusammenkommt, immer im Dialog bleiben. Das fand ich ein unglaublich hohes Gut. Und ja, und so ist das. Also wenn du sagst Quotenkonservativer, naja, also es ist tatsächlich so. Also scherzhaft sage ich schon ganz gerne, ich habe da so einen Konservativen und ich.
und ich sag meinen Freunden, ich habe jemand, der das immer total anders sieht. Trotzdem spannend.
Der Andersseher, sehr schön, großartig. So, und jetzt gibt's ja, hätten wir ja schon sagen können. Also wir haben tatsächlich total viele Themen schon besprochen, wegen denen man einen Podcast hätte machen können, haben wir aber erst jetzt getan, weil etwas passiert ist, was ich nach wie vor hoch beeindruckend finde. Und ich glaube, das lassen wir einfach mal Matthias erzählen, oder? Nämlich etwas gegen Zweifel.
Also zweifelhafte Vorgänge in der katholischen Kirche. Ich würde vielleicht erstmal so berichten. Also wir haben die Erfahrung gemacht, bei uns, was die Hörerinnen und Hörer angeht, sind das eben häufig Leute, die jetzt nicht so aus dem direkt aus dem inneren Dunstkreis kommen und die kennen teilweise von der katholischen Kirche als Institution und als Struktur gar nicht ganz so viel. Deswegen ist das ganz hilfreich, wenn man das nicht zu breit, aber doch ein bisschen breiter, für ein breiteres Publikum erklären, was eigentlich passiert ist. Also heute geht es im weitesten Sinne um den Papst, ne?
Richtig. Matthias, so, sei bitte so.
Und es geht um den Papst, es geht um Zweifler und solche, die nicht zweifeln, es geht um Papsttreue, es geht aber auch um Papstbashing, um brutale Papstkritik, es geht um das geistige Wittenberg. Und ich fange gleich mal damit an. Also es dürfte, glaube ich, allen bekannt sein. Der Heilige Vater hat im letzten Frühjahr dieses apostolische Schreiben Amoris Laetitia herausgegeben, das in der Anfangszeit eigentlich sehr, sehr gut rezipiert wurde in allen katholischen Kreisen oder in diesen ganzen katholischen Kreisen übergreifend. Und das Ganze hat sich dann allerdings gerade im konservativen Milieu, im streng konservativen Milieu, allerdings seit November, Dezember granatenmäßig geändert, weil es gab vier Kardinäle, unter anderem den Intimfeind von Papst Franziskus, den Kardinal Burke, aber auch den deutschen Kardinal Meissner, die öffentlich, coram publico, quasi Zweifel angemeldet haben, sogenannte Dubias, die sie dem Heiligen Vater in Briefform gestellt haben. Jetzt muss man natürlich wissen, ich bin allerdings kein Theologe, im Gegensatz zu euch, ich bin allerdings höchstens ein Hobby-Theologe, ich habe das nicht studiert, das interessiert mich aber wahnsinnig. Ich habe mich ein bisschen damit befasst und es geht grundsätzlich darum, dass man dem Heiligen Vater quasi mit einer dogmatischen Pistole auf der Brust, die dogmatische Pistole an die Brust gehalten hat und gesagt hat, du musst jetzt, obwohl du ein pastorales Schreiben herausgegeben hast, das keine dogmatische Verbindlichkeit hat, musst du auf die Dogmatik antworten. Und meiner Meinung nach antwortet der Heilige Vater ganz, es ist sehr gut, dass er nicht antwortet. Und er sollte meiner Meinung nach auch auf gar keinen Fall antworten, weil das würde sein Amt eigentlich auch beschädigen, weil er sich da dem Druck von außen beugt. Jetzt muss man sagen, zur Tradition der allgemeinen Dubia, das ist etwas ganz Normales innerhalb der Kirche, das gab es immer, wird es hoffentlich auch immer geben. Da ist überhaupt nichts Kritikwürdiges dran. Es geht mir bei diesen speziellen Dubia von diesen vier Kardinälen vom vergangenen Dezember oder November, geht es mir darum, dass die öffentlich gemacht wurden. Und das hat meiner Meinung nach erst diese ganze Verwirrung unter das Christenvolk gebracht, weil vor allem Konservative, die schon beim ersten Bona Sera des Heiligen Vaters, als er gewählt wurde, schon schockiert waren. Also da gibt's gewisse Kreise, die sagen, um Gottes Willen, der kommt hier nicht mit der Tiara aufgefahren, wie wir das erwartet hatten.
Das ist diese Dreifachkrone, die Päpste
früher hatte,
ne?
Also, genau, also
ich glaube, Johannes der 23. war der Letzte, der die noch aufhatte, ne? Einmal.
Ja. Das kann gut sein, dass er das war, ja. Also ziemlich sicher hat er eine auf, aber ja.
Aber Auch nur am Anfang, glaube
ich. Genau. Also jedenfalls kam dieser Heilige Vater als einer von uns. Er ist zwar Stellvertreter Gottes, Stellvertreter Christi auf Erden, aber er kam daher, als ob er einer von uns wäre, mit diesem berühmten Buona Sera, als er da frisch gewählt wurde. So, und da hat das die Ersten natürlich schon vor dem Kopf gestoßen. Was ist das für einer und so weiter. Und die haben dann, also es gab immer wieder Kritik jetzt an Papst Franziskus, aber dass sich das jetzt so in einer Weise verhärtet hat, dass es gar nicht mehr darum geht, sozusagen Kritik aus einer so konstruktiven Aspekt heraus zu üben, sondern dass man quasi nur noch das Haar in der Suppe sucht, wenn es um den Heiligen Vater geht. Und das hat sich halt extrem potenziert, seit es diese Dubias gibt. Jetzt bin ich ja selbst, wie ich vorhin schon gesagt habe, eher in der konservativen Ecke zu verorten, was meine Glaubensausrichtung betrifft. Ich bin sehr traditionell eingestellt, bin ein Freund der lateinischen Messe. Wenn ich die Möglichkeit habe, besuche ich diese sehr gerne. Bin auch in dieser Messform sozusagen groß geworden. Und würde mich also wirklich in diesem konservativen Spektrum verorten. Und habe ich mich wahnsinnig darüber geärgert, dass gerade aus diesem Milieu heraus, das sich ja sonst so besonders papsttreu gibt oder das gerade noch unter Papst Benedikt da massiv mobil gemacht hat gegen Papstkritiker, wollte man sich besonders romtreu geben und hat dann auch große Initiativen gestartet, um den damaligen Heiligen Vater Papst Benedikt zu unterstützen, dass ausgerechnet diese Kreise jetzt massiv gegen Franziskus mobil machen. Und jetzt kann man natürlich sagen, boah, also in meiner Gemeinde ist das nicht der Fall, aber ich bin nun mal als Blogger jetzt auch recht oft im Internet unterwegs und da nicht nur in einer Facebook-Gruppe, sondern so ziemlich in 98% der katholisch-christlichen Facebook-Gruppen. Also ich bin über 500 Gruppen auf Facebook aktiv und ich lese auch, was andere so machen. Und ja, das sind sogenannte Echokammern, selbstverständlich, das darf man jetzt auch nicht überbewerten. Aber ich habe einfach festgestellt, dass es quasi schon zum guten Ton gehört bei besonders romtreuen Katholiken oder dass es eben schick geworden ist unter Konservativen, sich schlecht oder despektierlich über den Heiligen Vater zu äußern, vom Vorwurf, er sei ein Heretiker bis klaren Todesdrohungen oder beziehungsweise sich darüber freuen, er ist schon 80 Jahre alt. Und da habe ich einfach gesagt, da stimmt etwas nicht. Also das kann nicht sein, dass ich mir jetzt als Konservative den Heiligen Vater schlecht machen lasse. Und besonders verärgert bin ich auch oder maßgeblich dazu geführt hat, dass ich mich natürlich auch in der gesellschaftspolitischen Diskussion als Konservativer nicht mehr wiederfinden kann. Für Konservative ist es immer weniger möglich, in der Politik Fuß zu fassen, weil es keine konservativen Flügel in anderen Parteien mehr gibt. Und das Konservative wurde quasi okkupiert von der AfD. Und das ist so ein Schreckgespenst, weil es jetzt schon zu spät ist. Es gibt keine großen konservativen Bürgerbewegungen mehr außerhalb der AfD. Und ich habe einfach gesagt, jetzt müssen wir einen Schuss vor den Bug geben, wir müssen einen Weckruf machen gegen die Erosion des Glaubens, gegen die hierarchische Verfasstheit der Kirche, weil hier das Papsttum als solches brutalst angegriffen wird von konservativen Katholiken, zu denen ich mich selbst zählen würde, allerdings nicht zu denen, die Hohn und Spott in Eimern über den Heiligen Vater gießen. Und deswegen zweite Leiter, der stellvertretende Chefredakteur von meinem Online-Magazin The Catwalk, Friedrich Reusch. Wir haben uns entschieden, einen Weckruf zu starten, ein Manifest für 2017. Wir haben es Sine Dubiis genannt, in Anlehnung an eben diese Dubias, an diese Zweifel, wo wir einfach sagen, wir stehen zu 100% hinter dem Heiligen Vater. Wir haben keine Zweifel daran, dass der Heilige Geist durch die Kirche wirkt, das seit 2000 Jahren tut und es auch weiterhin tun wird. Und deswegen einfach eine Solidaritätsbekundung an den Heiligen Vater. Nicht alles ist richtig. Man darf den Heiligen Vater auch kritisieren. Papst Franziskus wäre ja auch der Letzte, der sagt, man darf mich nicht kritisieren und alles ist richtig und so weiter. Aber es geht um die Art und Weise. C'est la ton qui fait la musique. Und Da wollte ich einfach nicht mitmachen und da wollten wir nicht mitmachen. Und wie sich gezeigt hat, haben wir eine sehr brisante Diskussion aufgegriffen. Also das wurde quasi von allen relevanten katholischen Medien in Österreich, der Schweiz und in Deutschland wurde dieser Aufruf gebracht oder beziehungsweise wurde darüber berichtet. Und damit haben wir unser Ziel total erreicht. Das war nicht mal intendiert. Wir wollten einfach für uns persönlich mal festhalten, hey, wir sind konservativ, aber wir lassen uns unseren Heiligen Vater nicht auf diese Weise schlecht machen. Und das hat ganz, ganz viele Leute gefreut, aber auch sehr viele verärgert.
Wir würden da kurz mal im Reim grätschen tatsächlich schon. Flo und ich, wir werfen uns hier gerade schon Worte und Fragen zu, die wir irgendwie da zu drin haben. Einmal ganz kurz vorweg, du hast gerade schon Echokammer gesagt, nur für diejenigen, denen der Begriff erstmal vielleicht nichts sagt. Echokammer oder Echo Chamber bezeichnet einen virtuellen Raum, in dem eine Meinung immer nur wieder hin und her geworfen wird. Also vier Leute haben die gleiche Meinung, aber weil sie sehr laut sich gegenseitig entgegenbrüllen und immer wieder wiederholen, hat man den Eindruck, dass irgendwie 500 bis 1500 Leute diese Meinung teilen. Und so bleibt man aber immer im gleichen Kreis.
Also Meinung, das sieht man halt, so wie man halt drauf ist, so liest und konsumiert man halt auch Medien, ne?
Genau.
Und dementsprechend stellt sich einem halt auch die Wirklichkeit dar. Das ist ja jetzt erstmal. Das Gegenbeispiel wäre, also das, was ich so lese, also ich das Einzige, was ich mitbekommen habe an Papst-Bashing, ist das neulich, aber dann muss es auch schon bis Tagesschau oder Spiegel oder so kommen, dass in Rom von entsprechenden papstkritischen, extrem konservativen Kreisen halt eine große Plakatkampagne gefahren wurde. Ne?
Die natürlich abgefeiert wurde. Bei den deutschen Papstkritikern.
Ja, ja, selbstverständlich, aber das ist im Grunde, also ich natürlich krieg auch ich, der ich jetzt nicht konservative Blogs in erster Linie lese oder so, ne, kriege ich davon was mit. Aber es riecht mich halt nicht auf, ne? Also nicht wirklich. Also ich weiß auch um Meißner und auch um Burke und Konsorten und wie die so drauf sind. Und ich muss einfach sagen, das ist ein Teil der Welt, die mich schlechterdings kaum interessiert. Ne? Deswegen habe ich da einfach dann auch weniger Probleme mit oder bin davon einfach weniger affiziert. Umso spannender ist das natürlich, wenn wir sagen, wir sind allesamt irgendwie Christen und irgendwie wollen wir auch katholisch bleiben, umso wichtiger ist das, dass man halt eben über solche Phänomene dann eben auch miteinander ins Gespräch kommt, weswegen ich mich sehr freue, dass mir da der Horizont erweitert wird. Auch, ne?
Ja, so. Das hoffen wir doch.
Also ohne Witz, das ist schon gut.
Matthias, magst du, also vielleicht, ich tue mich da mal unglaublich schwer mit, weil eigentlich bin ich der festen Überzeugung, es sollte diese Lagerbildung konservativ-liberal nicht geben, weil ich glaube, dass sie nicht hilfreich ist.
Da würde ich dir sogar zustimmen.
So, jetzt bin ich aber fürchtig einer der Ersten, der in der Praxis diese Einteilung macht. Weil es natürlich auch unglaublich einfach ist zu sagen, ach guck mal, aus der Ecke kommt der, ne? Du hattest, glaube ich, auch mir mal so ein Dokument zugeschickt, was eine Antwort sein sollte auf dein Manifest. Und dann war also ganz unten, war da irgendwie ein Hinweis auf der große Lefebvre hat das schon erkannt. Und da habe ich gedacht, alles klar, ich weiß, wo die herkommen, aus welcher Ecke die argumentieren, muss ich mich nicht weiter drum kümmern. Ne? So. Also das macht es natürlich auch total einfach, irgendwie eine Orientierung zu finden, wenn man in diesen Lagern denkt. Jetzt habe ich aber ja durch dich gelernt, dass konservativ nicht gleich konservativ ist. Ich habe übrigens ein bisschen gelacht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe irgendwo auf Catwalk habe ich einen Artikel gelesen, wo jemand ein vermeintlich Konservativer auf die andere Leute draufgehauen hat, die auch sagen, sie wären konservativ, von denen er aber sagte, das sind die sind alles nur nicht konservativ. Und da habe ich, also offenbar gibt es auch da harte Meinungsverschiedenheiten, wer sich denn jetzt so nennen darf, das finde ich sehr genau. Witzig.
Es geht um die Meinungshoheit, und da haben wir jetzt massiv eingesprungen, weil wir eben nicht diesen Leuten die Meinungshoheit überlassen möchten, dieser kleinen Echokammer, die sagt, ja, alles, was aus Rom kommt, ist schlecht und der Heilige Vater heretisch und weil er in einer Fußnote, also ich meine, diese Leute Leute haben, ich bezweifle, dass überhaupt jemand davon Amoris Laetitia gelesen hat. Mhm. Wenn sie etwas gelesen haben, dann ist es die, dann sind es entsprechende Fußnoten, mhm. Die man auf unterschiedliche Weise interpretieren kann. Wie gesagt, das ist dann, ja.
Vielleicht müssen wir noch einmal kurz, ich versuche das kursorisch und trotzdem so, dass man es versteht, noch mal einmal kurz zusammenzufassen, worum es jetzt inhaltlich geht. Also
ne, Dankeschön, mach
bis, das mal bitte, ja. bis zu Amoris Laetitia. Was im Hintergrund steht, ist ja grundsätzlich, sagen wir mal, gesellschaftlicher Wandel, unterschiedliche Lebensmodelle, und die Kirche ringt jetzt um eine neue Einstellung dazu. Ne? So, also gerade ne, so Fragen wie wiederverheiratet, geschieden, überhaupt Familienbilder und so weiter. So, da die Welt sich massiv verändert.
Kurzer Hinweis auf unsere Folge zur Familiensynode, da wird das nochmal erklärt,
dieses Problem. Und das wäre dann eben auch ein so ein Punkt. So, das wurde an höchster Stelle bemerkt, auch von der Hierarchie, so dass dann eben die Bischöfe zur Synode geladen wurden, weil klar war, da können wir jetzt nicht einfach so immer weitermachen. Da müssen wir mal überlegen, dass man eben auch wieder eine Stimme hat oder so, oder dass wir einfach auch einen inneren Diskurs haben, ne, wie dem zu begegnen ist, dem gesellschaftlichen Wandel. So, das hat er natürlich schlau gemacht, Papst Franziskus, und hat diese Synode einberufen und hat die im Grunde auch mit sehr viel Möglichkeiten und Macht ausgestattet. Ne? Hat also die Bischöfe, seine Bischöfe, Mitbischöfe gefragt, wie sieht das aus, wie verhalten wir uns in bestimmten Fragen, und hauen wir nicht vielleicht mal sowas wie eine neue Meinung oder eine reformulierte Meinung raus, ne? Gerade eben, was auch die Lebensformen, die die Kirche empfiehlt, oder die Lebensformen, die die Kirche empfiehlt, angeht. So, dann gab es die Synode, in zwei großen Schritten, und die ist letztlich eben, haben die sich nicht durchringen können, irgendwie selber was zu sagen, außer halt die kritischen Fragen noch deutlicher hervorzukehren. So, dann lag der Ball am Ende wieder beim Papst, ne, weil die Synode ja nichts Wesentliches gebracht hat. So, jetzt warten also alle, wie das halt so ist in Hierarchien, da soll der Chef das halt entscheiden. Und dann kam Amoris Laetitia, und also die Freude der Liebe, was ein relativ dickes, sehr ausführliches, im Grunde auf alle wesentlichen Fragen irgendwie Bezug nehmendes Textwerk ist, aber was es halt nicht ist, und das hast du ja gerade schon gesagt, also es enthält keine dogmatischen Aussagen, sondern es ist halt sehr dicht dran an der Praxis Jesu, sehr dicht dran an den biblischen Texten, und der andere Pol, sehr dicht dran an der pastoralen Wirklichkeit. Das heißt, wie Kirche den Gläubigen begegnet in der Praxis. Wirklich im Alltag, ne? Nicht
sehr richtig.
So.
Also die Kirche hat es in den letzten Jahrzehnten total versäumt, beispielsweise Ehevorbereitungskurse in einem Umfang anzubieten, die der Sache gerecht gewesen oder der Sache gerecht worden wären. Und das hat Heilige Vater erkannt, und er hat ja schon im Vorfeld von Amoris Laetitia beispielsweise diese Aussage gemacht, die auch massiv kritisiert wurde, wo er gemeint hat, ja, ganz ehrlich, über 50% der Ehe sind gar nicht gültig geschlossen, sozusagen. Und das ist ja quasi eine totale Verdemütigung der Kirche oder von ihm quasi, dass er das zugibt, sozusagen, dass er das sagt, hey, da hat der Klerus ja auch brutal versagt. Und Amoris Laetitia ist ein erster Schritt dazu. Ich meine, wenn man das liest, das kann man als wunderbare Ehevorbereitung auch lesen. Da sind ganz viele praktische Tipps auch dabei.
Ja, 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 wobei die Grundlinie, ich muss gestehen, ich habe es nicht in Gänze und sehr intensiv gelesen, aber in Auszügen. Aber alles, was mir ins Auge gefallen ist und zu Bewusstsein und in Verstand gekommen ist, ist halt, dass die Bottomline quasi, auf die er immer wieder zurückfällt, dass wieder Barmherzigkeit ist letztlich. Ne? Ja. Also das ist wieder ein theologisch aufgeladener Begriff. So. Und das ist natürlich... Das ist natürlich jetzt in meiner Fantasie zumindest für so richtig knallharte Konservative, die Schwarz- und Weiß-Unterscheidungen brauchen, ne, für ihr Selbstverständnis, die richtig und falsch klar definiert haben müssen, und zwar nicht zwar nicht im Einzelfall oder im eigenen Geist, sondern möglichst in etwas, was man für objektiv halten kann, so ne, ist das natürlich schwierig, ne, weil das wirkt halt wie Rumgeeier, ne, möglicherweise auf solche Leute, wie Unentschlossenheit und wie möglicherweise gefährliche Unanständigkeiten auch noch befördern, dadurch, dass man sie nicht rechtzeitig ausschimpft oder verbietet oder direkt ganz rauswirft oder was auch immer so. Also so verstehe ich das irgendwie, ne? Anders kann ich das.
Ja, absolut, absolut.
Das also ist, mir, ja. Ich habe den Eindruck, das macht auch so ein bisschen vielleicht dieses Fragendokument, ich habe das gerade mal tatsächlich nochmal gesucht, also diese Dubia, die gestellt wurden von den, wie viele sind es jetzt, 4 Kardinäle, ne? Nicht 5, genau. 4, ja. Dass die sind ja in Frageform gestellt und okay. Immer in, gilt denn nicht mehr das?
Ne? Ja gut, aber das ist schon gar keine Frage mehr, ne?
Ja, aber natürlich ist das ein Vorwurf verkleidet als Frage, aber der Punkt ist...
Genau, und das ist ja der Punkt, wo ich angreife.
Ja genau, aber die Idee dahinter ist ja, es gibt eine ewige Wahrheit, die immer schon so war und die jetzt bitte auch so zu bleiben hat. Also da schwingt ja, also wenn Sie das so formulieren, finde ich, klingt da auch so ein bisschen Angst raus, so, ist die Regel jetzt weg. So, ne? Und ich habe gerade Amoris Laetitia immer so verstanden wie, liebe Leute, wir kommen in Teufelsküche, wenn wir eine Regel aufstellen, die für alle gelten soll. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, das sagen Flo und ich auch relativ häufig nochmal. Wenn der Papst etwas sagt und sagt, dass das gilt jetzt, irgendeine Regel aufstellt, dann muss er eben auch bedenken, diese Regel gilt für Bistümer in China, genauso wie für die in Südafrika, genauso wie für die in Europa und für die in Nordamerika. Und bei manchen Regeln, die uns komplett archaisch vorkommen, da sagen die Bischöfe in Afrika sehr zu Recht, nehmt uns die bitte nicht weg, wir brauchen die, sonst können wir hier unser Kirchenvolk nicht führen. Und alles, was Franziskus, finde ich, getan hat, ist zu sagen, ja, wenn das so unterschiedlich ist, liebe Leute, liebe Bischöfe, dann nehmt doch mal euer Amt als oberste Kirchenleitung eurer Diözese und das sind sie. Bischöfe sind auch Leiter des Kirchenrechtes, ne? Und eben auch eben die Chefs, im Grunde genommen ist der Papst ja auch nichts anderes als der Bischof von Rom, das ernst zu nehmen und zu sagen, ja dann macht doch bitte in dieser Frage der Ehe und der Familie in euren Bistümern, was ihr für angemessen haltet, weil ihr deutlich besser wisst als ich, was in diesen Bistümern gut funktioniert und was angemessen und gerecht und barmherzig ist.
Also letztlich wird den Bischöfen bloß anempfohlen, was den Christen und dann nicht nur den katholischen grundsätzlich anempfohlen, ist nämlich zu freien, selbstbewussten und vor allem selbstverantwortlichen Individuen zu werden, ne, die ihre persönliche Gottesbeziehung irgendwie auch ins Leben mitnehmen, also Verantwortung zu übernehmen, ne, sich selber ernst zu nehmen. Und das ist halt irgendwie... kann ich irgendwie manchmal auch nachvollziehen, so psychologisch ist für manche Leute einfach schwierig, ne? Hätte man lieber einfach eine klare Regel, die einem dann sagt, ey, du bist in Ordnung, ne? Wenn du nur das und das machst und das ja, und das lässt.
Ist aber,
das ist arg
verkürzt. Das ist eine Kasuistik, die der Heilige Vater berechtigterweise verurteilt, weil sie heuchlerisch ist. Es ist heuchlerisch, wenn sich hier jemand in Deutschland darüber aufregt, dass in Malta eine wiederverheiratete Geschiedene, ich hasse sowieso dieses Wort, weil das gibt's gar nicht, meiner Meinung nach, aber das kann uns doch, das tangiert uns doch nicht. Wo? Das ist wieder beim Gleichnis des verlorenen Sohnes. Derjenige, der immer beim Vater ist, der regt sich dann auf, dass der verlorene Sohn da, dass das Mastkalb geschlachtet wird und kommt dann, will da gar nicht bei der Feier teilnehmen, so nach dem Motto, ich war jahrelang bei dir und nicht ein einziges Ziegenböcklein hast du mir gegeben und jetzt kommt der sein ganzes, der alle Hab und
ein ganzes versoffen Geld hat, verballert hat. Ne?
Ja, genau, der rumgehurt hat in der Weltgeschichte, der kommt jetzt zurück und du schlachtest das Mastkalb und er ist unwillig. Und das kommt mir so, das kann man so eins zu eins auf so ein bisschen eine Situation übertragen, wieso unser eins oder in manchen konservativen Kreisen, warum dieser starre Rigorismus, Rubrizismus vorherrscht, wo man einfach mit dem Finger auf andere zeigt und sagt, sieht auf Malta, das ist die Kirchenspaltung, da geht's jetzt heretisch zu. Da sieht man nämlich genau an solchen Sachen, sieht man meiner Meinung nach eben, dass es, sieht man die Motive, die dahinter stehen, hinter so einer Argumentation.
Hör mal, Entschuldigung, ich muss doof nachfragen, was ist mit Malta? Ich habe keinen Plan, wovon du sprichst.
Also kurz vielleicht nochmal, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Also bei Amoris Laetitia geht es ja letztlich darum, dass der Heilige Vater mehr Eigenverantwortung an die einzelnen Diözesan- und Ortsbischöfe delegiert hat.
Ja.
Dass die quasi Ausnahmen bestätigen, die Regel. Er hat die Regel nicht im Ansatz aufgehoben, nirgendwo, das auch nicht in einer Fußnote. Er hat nur zu bedenken gegeben, dass man sich darüber Gedanken machen sollte, wie man das regelt. So, und das wird jetzt in unterschiedlichen Diözesen unterschiedlich ausgelegt. Und was geht das, beziehungsweise wie kann ich mit dem Finger jetzt auf andere zeigen, die in einer anderen Diözese leben, so nach dem Motto, ja, das sieht man doch die Motive, die dahinter, da geht's doch nicht um die Sorge, um die Kirche und um das Lehramt, sondern da geht's um einen privat, da geht's um moralische Selbstprofilierung von Leuten, die sich dann einfach päpstlicher als der Papst fühlen, ja, oder einfach so überall noch einen Zacken drauflegen, was den Konservatismus betrifft, das ist ja, da schaukelt man sich dann hoch, weil man sich ja dann noch von anderen unterscheiden möchte. Und ich kann mit diesen Leuten sehr wenig anfangen und ich lasse mir von denen nicht mein Milieu dominieren. Die gibt's selbstverständlich in allen Bereichen, das ist klar. Die gibt's in eher linken Kreisen, gibt es genauso wie in konservativen Kreisen, das muss man wirklich sagen.
Ja. Oh ja.
Selbstverständlich.
Die existieren. Und das sind die nach wie vor der Ansicht sind, dass es kein pastorales Problem gibt, das sich mit einer Gitarre und einem Lagerfeuer nicht lösen lässt. Das ist so. Die existieren. wo du es jetzt gerade schon zum zweiten Mal sagst, Matthias, magst du, ich hab's ja vorhin schon mal kurz angesprochen, kannst du einmal für dich deutlich machen, was heißt eigentlich konservativ für dich?
Und warum bist du so gerne?
Genau.
Naja, also ich würde sagen, oder beziehungsweise ich sage, meine These ist, dass es selbstverständlich eine Wahrheit gibt, die auch unveränderbar ist. Und ich glaube sowohl an die Wahrheit, also an das Wort Gottes, aber ich glaube natürlich auch an die Akte des Lehramts. Das ist die Kirche, die das immer wieder auslegt. Das gehört nämlich zum Katholizismus ja dazu, dass wir beide Teile haben. Sowohl die Akte des Lehramts, die katholische Kirche, die aber das Wort Gottes, die Bibel, auslegt. Das sind so meine beiden Fundamente. Jetzt bin ich als Konservative traditionell auch eingestellt. Das heißt, ich bin eher ein Bewahrer als jemand, der in großen Schritten vorauseilen möchte, wie Progressisten dies möglicherweise tun. Und wir sagen halt, wie gesagt, die Wahrheit ist unveränderbar. Das heißt aber nicht, dass alle Teile der Kirche unveränderbar sind. Während Progressisten sagen, die Wahrheit ist etwas Zeitabhängiges und deswegen ist alles, was zu diesem Kontext um Theologie dazugehört, ist zeitabhängig und so weiter. Und da unterscheiden man sich eigentlich grundsätzlich.
Also ich persönlich würde sagen, Wahrheit ist natürlich irgendwie einzig und hat vielleicht auch sowas wie Ewigkeitswert, also jetzt, ne, du sagst
richtig, unveränderbar. Richtig, dass das vor 1000 oder 2000 Jahren war, ist es jetzt auch noch und wird es auch bleiben. Also die Wahrheit ist unveränderbar als solche.
Ja, aber gleichzeitig muss ich als ein klein wenig philosophisch geschulter Mensch halt auch sagen, dass ich mit den Mitteln der Vernunft und auch mit den die Vernunft möglicherweise noch übersteigenden Mitteln des Glaubens, außer in einem Modus des für mich, ne, keinen Zugriff auf diese eine Wahrheit habe. Also ich kann sie nicht, weil wenn sie einzig ist und sagen wir mal ewig ist, dann ist sie definitiv etwas, was ich nicht mehr ansprechen kann, ne? Weil meine Vernunft und mein ganzes Sein eben raumzeitlich strukturiert ist.
Mit anderen Worten, es gibt eine Wahrheit, aber es kommt immer darauf an, was du von ihr erkennst.
Genau, und ist also, ne, ich kann nur Perspektiven darauf einnehmen, ne? Ich bin entschuldigt, ja, das passiert immer so.
Nein, das ist völlig in Ordnung so. Das ist das Los des Theologen, dass er irgendwann nicht mehr verstanden wird. Das ist immer so ein großes Problem.
Danke, ja.
Ja, und ich bin kein Theologe.
Also will sagen, kann sein, dass es soweit gibt. Ich glaube es sogar, dass es soweit gibt. Aber ich weiß ganz sicher, dass ich dieser Wahrheit niemals habhaft werden kann über das Maß meiner eigenen raumzeitlichen Existenz hinaus und über das Einzelne, und das erfordert dann wieder Kasuistik quasi, hinaus. Ne? Also ich weiß ja auch gar nicht, wie die Menschheit sich weiterentwickelt. Ne? Also Evolution geht ja immer weiter. Wir wissen ja nicht, wie wir künftig sein werden. Ne? Und insofern ist es ganz...
Machen wir so ein bisschen konkreter. Jetzt in Bezug auf die Kirche, wenn wir jetzt zum Beispiel gewisse Dogmen nehmen. Dogmen sind nicht von der Kirche erfunden, sondern die Kirche hat höchstens manifestiert, statuiert eine Lehre, die es schon seit Gründung der Kirche gab. Man kann nicht sagen, Maria ist ohne Sünde empfangen worden im Jahr 1950. Das hat man die 1950 Jahre davor auch geglaubt.
Beispielsweise. Ja, oder man hat sich halt nicht dafür interessiert. Ne?
Das ja, auch. Aber jedenfalls, das ist zum Beispiel eine Wahrheit. Und deswegen kann man nicht in einem späteren Zeitraum sagen, nee, das Dogma gilt jetzt nicht mehr.
Naja. Ich würde es gerne mal auch ein bisschen konkreter machen.
Bitte.
Mit konkreten Beispielen.
Hau rein.
Naja, ich überlege ja immer, was machen denn eigentlich Protestanten?
Ja, was machen die
eigentlich? Was machen Protestanten?
Ja, die sind komisch. nein, aber im Prinzip...
Ich bin gerade versucht zu sagen, die sind keine Kirche, um die müssen wir uns nicht kümmern. Ah, na, okay, lass mir das. Das schneide ich raus.
Lass es drin, das sehe ich
nicht. Das ist so konfessionelles.
So, okay, worauf möchte ich hinaus?
Mach mal. Aber Protestanten machen ja im Prinzip genau das. Sie haben alles umgestoßen und sagen ja auch, ja, also dieses Jungfrauending, das ist nicht in Stein gemeißelt. Also eigentlich, nee, muss nicht sein. Und ich meine, da ist ja im Prinzip eine Wahrheit umgestoßen worden. Jetzt ist die Frage, ob das gut oder schlecht, richtig, falsch war. Aber da ist es mal konkret gemacht worden. Also ich glaube, etwas umstoßen, weil man vielleicht eine andere Meinung hat, ist nicht unbedingt schlimm. Auch wenn das Beispiel jetzt vielleicht nicht das Beste ist. Aber zum Beispiel eine Ehe. Wozu brauche ich denn einen Trauschein? Die Ehe ist ja ein Sakrament, was zwischen den Eheleuten gespendet wird. Nicht wahr? Und
ganz genau. Ist das ein Blutdruckmessgerät? Nein, Entschuldigung.
Nee, das war, glaube ich, eine Bohrmaschine. Nein, also nichts ist in Stein gemeißelt. Irgendwie, ich bin großer Verfechter der These, dass man irgendwie die Zivilehe auch abschaffen sollte. Warum nicht? Und ich glaube, da gibt es viele Dinge, die man nicht unbedingt bewahren muss immer, aber trotzdem sagen kann, ja, irgendwie bin ich schon konservativ. Also ich glaube, dieses konservative Lager, das ist durchwachsen.
Ja, ja, so ja, also das ist glaube ich so die Kernerkenntnis dessen, so die interessanterweise jetzt also von allen möglichen Leuten gemacht wird, ne? Also ja. du Matthias sagst, ich fühle mich irgendwie in dem, wo ich mich eigentlich mal zu Hause gefühlt habe, plötzlich nicht mehr zu Hause, weil da gibt es irgendwelche eine relative Minderheit, die mir aber quasi gerade die ganze Bude auf den Kopf stellt, mit ihrem immer noch konservativer und dann eben auch immer noch päpstlicher. Ja, das ist, der Markt, der zuckt schon.
Ja, nein, also ich stimme dem zu und ich habe so viele Gedanken gleichzeitig, dass es ein bisschen schmerzt auch. Also es ist, ja, ich höre das alles und stimme irgendwie gleichzeitig zu und lehne gleichzeitig ab. Ich beispielsweise würde das, wäre glaube ich vielleicht nochmal so ein bisschen anders im Denken. Ich behaupte auch, es gibt ewige Wahrheiten. Ich finde nur, wir müssen sehr darauf aufpassen, zu gucken, was ewige Wahrheiten sind und was nicht. Und ja, ich habe den Eindruck, dass es deutlich weniger ewige Wahrheiten sind, als so der ein oder andere glaubt. Ja, also jetzt mal etwas, was kein Dogma ist, zum Beispiel der Zölibat, ist, finde ich, keine notwendige ewige Wahrheit und steht nirgendwo in Stein gemeißelt, dass es den geben muss.
Würde ich hier zustimmen.
Ne? Ganz genau.
Auf der anderen Seite wurden halt auch Sachen dogmatisiert, das kann man also heute noch nachgucken, wenn man Denzlinger Hühnermann oder was zur Hand hat. Also wie sich im Mittelalter das Nachleben vorgestellt wurde, ne, mit Fegefeuer und Hölle und was unser Leben in der Gegenwart alles damit zu tun hat. Also da sind Dinge, die sind tatsächlich dogmatisiert worden und da muss ich einfach sagen, wer da behaupten möchte, das wäre zu allen Zeiten in der Kirche jeder immer so geglaubt worden, der ist einfach schlecht informiert. Ne? Also da gibt's einfach dann auch keine Nachweise mehr. Und also wenn es sogar bis rein in die dogmatischen Äußerungen der Kirche solche Sachen sind, ne? Also ist einfach schwierig, ne? Mit der ewigen Wahrheit im Dogma, finde ich, für mich. Gerade weil ich eben von Sachen, also weil ich vermeintliche Dogmen lesen kann, wo ich mir sagen würde, was? Und was soll das auch mit meinem Leben zu tun haben? Und also ich kann das nicht glauben, weil das einfach nur, ich weiß nicht, also.
Im Moment gibt es tatsächlich eine Diskussion, das fand ich sehr interessant. Ich war auf einem Kongress jetzt in Bochum am Zentrum für angewandte Pastoral. Und da stand also Pastoralforschung. Und da stand also eine Kirchenrechtlerin und die sagte, es gibt übrigens ganz, ganz wenige, die sich mit der Geschichte des Kirchenrechts befassen. Wohl, die allermeisten sind tatsächlich im Prinzip so kirchliche Juristen, aber ganz wenige sind juristisch-historisch unterwegs. Mhm. Und sie sagte, es gibt keine Notwendigkeit, und das ist bisher immer quasi, das hat quasi Dogmenstatus gehabt, es gibt keine Notwendigkeit zu behaupten, dass Leitungsgewalt, also die Gewalt über die Leitung einer Pfarrei oder einer Gemeinde, immer an die Weihe zu binden. Das ist, also das war für meinen Pfarrer und mich, war das sehr, sehr neu, weil wir das genauso im Codex Iuris Canonici lesen, also im Kirchenrecht. Und sie sagte also zunächst einmal, dieser Passus, der das sagt, der hatte irgendwie 8 Überarbeitungen und dann stand das mal drin, mal nicht, mal waren das ganz andere Worte als heute und ne, da hat man sich also irgendwie so wohl drauf geeinigt am Ende. Und dann steht das da jetzt so ein bisschen schwammig drin, aber in Wahrheit müsse man das so nicht annehmen. Und das ist natürlich etwas, was, das weiß niemand. Und wenn man jetzt also wie Flo und ich also in der Gemeindearbeit stehen, dann begegnet einem ganz gerne mal so dieses, ja, aber das, also ich habe das mal gehabt in einem Bußgottesdienst. Ne? Bußgottesdienst ist im Prinzip eine Wortgottesfeier und die darf jeder feiern. Und dann
natürlich auch jetzt keinen einzelsakramentalen Wert. Ne? Der Gottesdienst ist für sich natürlich klar. Ja, ne?
Aber die Leute glauben das. Das heißt, die Leute kamen am Ende nach einem Bußgottesdienst auf mich zu.
Ja, aber ist eh schon daneben. Ne?
Ja, natürlich.
Wurde ja auch zu allen Zeiten gesagt, Bußgottesdienst ersetzt nicht das Sakrament der Versöhnung.
Richtig. Denken die aber, kommen auf einen zu und sagen,
das aber war, dann nicht, ne, weil
genau, war jetzt gar nicht gültig, weil sie sind ja gar kein Priester. So, und dann müssen sämtliche Priester immer sagen, ja, aber auch wenn ich das mache, wird es nicht zu einer Buße, ne, also zu einem Sakrament, weil ist keins. Und also dass man also ganz, ganz viele Dinge eben mit geweihten Häuptern verbindet, was gar nicht sein müsste. Ja, also da merkt man, man muss nochmal ganz, ganz klar definieren und nochmal sagen, Leute, es gibt ganz, ganz wenige Dinge, die unveränderlichen Status haben. Zum Beispiel Nächstenliebe wäre für mich so ein Prinzip, das hat unveränderlichen Status. Ja, Barmherzigkeit wäre möglicherweise ein zweites, aber auch das ist schon eine.
Ja gut, aber das ist ja.
Das ist schon Ausfluss aus Nächstenliebe tatsächlich. Und also solche Dinge, ne, sind unveränderlicher Status. Darüber hinaus ist nicht mehr so viel, also nicht so viel, wie ich ganz gerne mal zwischendurch lese. Ja, also da muss man vielleicht nochmal, also da würde ich dann noch ein Fragezeichen hintermachen, ist immer alles dogmatisch und fest und unveränderlich, was alle Leute glauben, was dogmatisch, fest und unveränderlich ist.
Zumal das eben auch Behauptungen sind, die oder häufig halt einfach Sachen sind, die kann man halt einfach mal so sagen, ne? Aber man kann, die sind an sich wieder Inhalt von Glauben, ne? Weil halt darüber keine Informierung mehr möglich ist. Ne?
Ja. Was ist für euch Familie?
Das ist eine gute Frage.
Ja, schon.
Jetzt wird spannend.
Das Verbundensein von Menschen, ne?
Also, hätte ich auch gesagt.
Sehr diplomatisch.
Ich hätte das, nein, wir meinen das durchaus in seiner konsequent ernst, glaube ich. Ich behaupte Familie, ich setze das ein bisschen soziologischer an, ich behaupte Familie sind 2 Erwachsene, die sich lieben plus Kinder.
Ja gut, das,
also mindestens eins.
War das dann die päpstliche Familie, ne?
Ja.
Ja, Entschuldigung, ist dasselbe Wort immerhin, ne?
Ja, du hast recht.
Naja, ich glaube, das, was du jetzt meinst, ist Verwandtschaft.
Wer, ich jetzt?
Ja.
Im Notfall?
Ja. Vielleicht habe ich...
Also ich bin worauf willst du hinaus mit der Frage?
Das hat mich mal interessiert.
Ach so.
Ich bin grundsätzlich der Meinung, eine Familie, also eine kleine Familie ist auf jeden Fall Mann und Frau. Wenn Kinder dazukommen, ist es eine tolle Familie, aber auch ohne ist es eine Familie. Mhm. Aber ich würde zum Beispiel nicht sagen, dass gleichgeschlechtliche Partnerschaften eine Familie darstellen.
Weil?
Weil nicht die Option besteht, eigene Kinder zu bekommen.
Naja, das besteht ja für viele gegengeschlechtliche Paare auch nicht.
Ja, aber nicht von vornherein.
Ja,
aber
theoretisch schon.
Ja, ja, Theorie, ja.
Nö, wenn du uns zeugungsunfähig bist, ist diese Möglichkeit nicht gegeben.
Ja.
Und das ist kein Ehenichtigkeitsgrund mehr.
Ja, aber du weißt, was ich meine. Also zwei Frauen bzw. zwei Männer können niemals Kinder bekommen.
Auf keinen Fall. Und es gibt viele.
Sie können keine biologisch zeugen, aber sie können eine Familie bekommen. Was macht denn eine Familie aus?
Wir kommen jetzt schon wieder so in die Richtung, wo wir dann letztlich nicht mehr nach dem Geist, sondern nach dem Blut gehen, ne?
Genau, richtig.
Nein, eine Familie ist für mich eigentlich die Inkarnation der Ehe.
Ja.
Und zu einer Familie gehören für mich Mann und Frau, nicht unbedingt Kinder, weil vielleicht, ich meine, wie hieß sie, Elisabeth? War ja auch unfruchtbar geglaubt, richtig? Oder verwechsel ich die Namen?
Nee, passt.
Genau. Und am Ende, durch Gottes Gnade, hat sie trotzdem ein Kind bekommen. Es wäre nicht passiert, wenn sie mit einer Frau zusammen gewesen wäre.
Ja, da muss ich einfach sagen, wenn jetzt, weiß ich nicht, gibt es hier, glaube ich, noch nicht so viel, aber anderswo gibt es ja auch. Ich weiß jetzt nicht, ist natürlich subjektiv, ne? Aber ich weiß jetzt nicht, ob jetzt nicht ein schwules oder ein lesbisches Paar, was irgendwie ein Kind in die Familie aufnimmt, was sonst keiner hat. Also was da alles noch dranhängt, ne? Ist das für das Kind gesund, wegen Rollenvorbildern und so, das alles mal erstmal nur ausgeklammert, ne?
Ja, aber das ist ja dann wieder politisch.
Ja, da können wir auch noch drüber reden, aber das würde ich jetzt gerne erstmal noch nicht machen, das ist gut. Was ist denn jetzt? Also ich kann mir schon Situationen vorstellen, wo dann das betreffende Paar die Art und Weise und vor allem die Tatsache, dass sie zu einem Kind gekommen sind, eben auch als große, möglicherweise sogar persönlich an sie gerichtete Gnade Gottes empfinden. So, was sage ich den Leuten, die so reden? Ja, ne, jetzt ganz praktisch. Das ist aber gar keine Familie. Und ihr lügt euch da einen vor, weil ihr habt zwei Penisse. Das geht so nicht, ne? Das ist keine, da fehlt was, ne? Das ist nicht die Vollversion von Familie, so.
Genau.
Ja, genau. So, welchen Nutzen hat das, dass ich den Menschen das sage? Und welchen Nutzen hat das für die Verbreitung der Frohbotschaft, mit der Jesus so durch die Welt gerannt ist?
Da würde ich auch wieder sagen, irgendeine Form von Wahrheit.
Ja, aber was? Irgendeine Form von Wahrheit? Ich würde mal sagen, es gibt keine unmittelbarere und eindeutigere, definitivere und unhinterfragbare, unbezweifelbarere Wahrheit als das Leben von Menschen, ne? Und was sie unterwegs erfahren. So, ne? Also Wahrheit ist immer auch was, finde ich, immer auch was Inwendiges, ne? Es ist kein Objektum, was von außen irgendwie an einen herankommt, sondern es ist eine Wirklichkeit, von der ich ein Teil bin, ne? Oder die ein Teil von mir ist.
Also mir wäre da auch ehrlich nochmal die Frage so ein bisschen nach dem Sinn der Verkündigung dieser Wahrheit jetzt wäre da bei mir so, weil ich habe also Religion, speziell Christentum, immer so erfahren als die Liebe Gottes verbreiten. Und jemandem zu sagen, ihr seid keine Familie, geht weg, ist nicht.
Nein, ich sage ja nicht, geh weg. Ich unterstelle denen auch nicht, dass sie sich nicht lieben oder ein Kind nicht lieben könnten.
Ja, aber?
Aber ich sage, dass prinzipiell kein Kind daraus entstehen kann. Also kein neues Leben.
Gut, das ist unstrittig. Die Frage ist jetzt, was machst du mit dieser Erkenntnis? Also du sprichst ihnen nicht den Status ab, dass sie sich lieben. Du sprichst ihnen nicht den Status ab, dass sie ein Kind lieben können. Wahrscheinlich sagst du dir, die können wahrscheinlich auch sehr gut ein Kind erziehen. So, und jetzt ist die grundsätzliche Frage, was bringt es denn jetzt, denen den Status Familie abzuerkennen? Und wo hat das was mit Religion zu tun?
Naja, du musst natürlich auch die sogenannte normale Familie dadurch schützen.
Ja. Vor was?
Vor was?
Vor einer Verwässerung des Begriffs.
Genau. Warum?
Stand und quasi. von einem.
Ich würde es nicht Verwässerung nennen. Ich würde es vielleicht Wachstum oder Erweiterung nennen können.
Also was passiert, wenn es verwässert?
Ja, das entwertet halt den Begriff und die Tatsache der Familie.
Inwiefern?
Naja, ich nehme dem Wort, dem Begriff, wie wir Familie oder sagen wir mal, wie ich Familie definiere.
Ja. Danke, das ist wichtig.
Ja, ich schränke das gerne.
Nein, also er steht da, würde ich mal sagen,
nein, natürlich
total nicht. In der Lehre der Kirche.
Ja. Ja, sicher, klar. Weil bislang auch einfach, sagen wir mal,
die Familie,
also in voraufgeklärter Zeit war Leben. Einfach, Entschuldigung, du bist
recht. Die Familie ist die Keimzelle für neues Leben.
Ja.
Absolut, ja.
Und
ja.
Eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft kann keine Keimzelle für neues Leben sein.
Das ist halt, ja, das ist halt die Frage, wie man jetzt neues Leben begreifen möchte. Also die, so mal, biologische Fortpflanzung, eine Sache, das stimmt, ja. Aber das ist nicht alles, was irgendwie Leben ist, ne? Sondern.
Also jetzt gehen wir mal den Ball zurück. Wie reagiert ihr denn da? Gott sei Dank sind wir keine Pastoraltheologen mehr.
Stimmt, wir können freier sprechen.
Ja, was macht ihr denn?
Ja, erstmal frage ich mich, was würde denn Jesus wohl machen?
Was würde Jesus machen?
Also auf jeden Fall, wenn ich mich richtig entsinne, hat er sich immer an die Ränder begeben und hat erstmal die Leute aufgesucht, die nicht normal waren. Ne? Und zwar nicht mit dem Ziel, sie normal zu machen, sondern mit dem Ziel, den Normalen zu sagen, dass die vermeintlich nicht normal sind, auch normal sind. Bestes Beispiel, Zachäus der Zöllner, ne, der irgendwie sich selber in den Augen der normalen Mehrheit außerhalb der religiösen Gemeinschaft gestellt hat, ne, indem er mit dem bösen Feind kollaboriert, indem er auch jüdische Gesetze bricht, ne, irgendwie Zinswucher betreibt oder was auch immer. Also alle Welt, also die Normalen wissen alle, das ist auf jeden Fall, der ist nicht normal und der steht definitiv am Rand. Ne? Die Chiffre, bitte?
Aber er ist gewillt, was zu ändern.
Ja, das, ja, aber
wie das, alle Personen.
Aber ich weiß nicht, ob das jetzt.
Naja, pass auf, und das kannst du als gleichgeschlechtliches Paar nicht, weil du es auch gar nicht musst oder kannst.
Was meinst du? Also ich
nein, deine biologische Prädisposition ist ja nicht heterosexuell, sondern homosexuell zu sein. Und da kannst du nichts dran ändern.
Das ist mal so, ja.
Ja. Ja, wahrscheinlich. Ja.
Und deshalb finde ich dein Beispiel mit dem Zöllner hinkt so ein bisschen, weil der Zöllner ist willig, was zu ändern, weil er was ändern muss.
Ja, aber der sagt ja auch nicht, ich gebe den Beruf auf oder so, ne? Also der bleibt ja schon Zöllner.
Aber er möchte ehrlich sein.
Ja, er möchte, ja, das schon, also das war auch gar nicht das, worauf ich hinaus wollte. So. Der Punkt ist nur, Jesus sagt, also die ganzen Juden drumherum kommen ja und bestürmen Jesus und sagt, das ist doch kein Sohn Abrahams. Ne? Also als deutliches Sohn Abrahams ist also jeder, der zur Gemeinschaft gehört, ne? Der normal ist. Und Jesus sagt, ja, ganz ehrlich, dummes Zeug, ne, meinetwegen kann ich auch aus den Steinen nach vorne Söhne Abrahams machen. Und witzigerweise sagt er ja, er sagt es im Nachgang, ne, nach der Entscheidung des Zachäus, ich werde mein Leben ändern, so, ne, auch dieser, also heute ist diesem Haus das Heil geschehen und so weiter, ne, aber zu den Leuten draußen sagt er, auch dieser ist ein Sohn Abrahams. Und er sagt nicht, der ist einer geworden durch seine Entscheidung und durch seine Umkehr, ne, sondern der ist es wohl von vornherein. Könnte man jetzt.
Also ich würde, ich finde immer zwei Beobachtungen für mich ganz hilfreich und einigermaßen spannend. Nämlich erstens, dass das ganze Thema gleichgeschlechtliche Ehe im Neuen Testament keine Rolle spielt, sondern nur im Alten. Und das ist nicht Jesus Sirach, sondern Levitikus, glaube ich. Und
alles Mögliche können wir gelegentlich
machen. Ja, ich meine, es gibt irgendwie zwei Stellen, die das sagen. Ein Mann soll sich nicht zu einem Manne legen, fertig. Und das ist nachweislich. Im Übrigen geht es dann um Männer. Ne? Also es geht nicht um Frauen. Also wenn wir das wortwörtlich mal nehmen und jetzt mal ganz, ganz haarspalterisch werden, dann sind nur homosexuelle Männerbeziehungen nicht erlaubt, weil die nämlich Samen vergießen, die das Potenzial haben, neues Leben zu zeugen, und ob Frauen zusammenleben oder nicht, interessiert keinen Menschen. Und das ist so die Einstellung des Alten Testamentes zu dieser ganzen Geschichte. So, und das, und im ganzen Neuen Testament taucht das so nicht auf. Da wird die Frage nach Ehelosigkeit gestellt. Und zwar sehr intensiv. Und nach Verbindung von Mann und Frau und nach Treue. Das ist alles irgendwie eine Thema, aber dieser Themenkomplex taucht da nicht auf. Das heißt, wir müssen uns fragen, wieso erlauben wir uns eigentlich, ein festes und feststehendes und unveränderliches Urteil über eine Thematik zu stellen, über die Jesus so nichts gesagt hat. Das ist ja auch eine Extrapolation, das schließen wir daraus. Flo übrigens genauso und ich genauso, wie ihr beide das dann tut, und wir kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen, aber das ist genau der Grund, warum wir zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Es ist nicht klar definiert. Und an dem Punkt gebe ich den Ball eigentlich immer zurück und frage, sag mal, was ist eigentlich dein Problem, oder warum findest du das doof? Und jetzt kommt da so ein bisschen meine Biografie mit rein. Ich war halt Lehrer und ich habe halt so viele verkorkste Kinder gesehen und so viele Menschen, wo ich mir gewünscht hätte, dass die einfach nur vernünftige Eltern haben und wo es mir völlig egal gewesen wäre, welches Geschlecht die haben. Hauptsache, sie haben vernünftige Menschen, die denen irgendwie ein gutes Leben geben. Und das hat meiner Erfahrung nach mit Geschlecht, also mit biologischem Geschlecht, nichts zu tun. Und deswegen definiert sich Familie für mich als eine Gruppe von Leuten, die füreinander Sorge trägt. Und das kann verwandtschaftlich sein, ja klar, natürlich. Also wenn ein Schwester und ein Bruder sagen, wir nehmen jetzt irgendwie den Neffen auf, weil der Vater Säufer ist und die Mutter drogenabhängig, dann wäre auch das eine Familie, obwohl die beiden verwandt sind. Ja, ja, natürlich, klar. So, das wäre so mein Ansatz. Aus der Geschichte. Aber das ist dann, hat wiederum mit meiner Biografie zu tun, natürlich, ganz stark. Ne?
Mhm. Im Mittag bei dem Argument, ne, ist Keimzelle neuen Lebens, da steckt natürlich schon so die naturrechtliche Denke dahinter, ne? Also, beziehungsweise irgendwie naturalistische Denke dahinter. Die ist ja auch wichtig und die bezeichnet ja auch Wirklichkeit. Das ist ja nicht irgendwie bescheuert. Und es ist ja auch sonnenklar, dass Geschlecht eben natürlich auch natürlich bestimmt ist und nicht einfach nur sozial bestimmt ist, ne? Das ist geschenkt, natürlich ist das so. Die Frage ist doch nur, was bedeutet uns das? Warum bedeutet uns das was? Und letztlich, wenn es jetzt wirklich religiös und christlich wird, dann ist so meine Frage nicht, wie mache ich was richtig und was falsch. Das ist alles nicht so wichtig wie das, was der barmherzige Vater macht. Nämlich sich den Menschen zuwenden. Ne? Und letztlich, also ich muss mich nicht um solche Sachen, ich muss mich damit nicht verrückt machen, so, wenn ich feststelle, dass es dem Evangelium, ne, vom liebenden Gott, der die Menschen zur Umkehr und zum Mitbauen an seinem Reich einlädt. Also, ne, was bringt das dafür letztlich? Und muss ich erstmal die Familie klar haben, damit wir hier Reich Gottes bauen können?
Ich gebe dir da vollkommen recht, was die Einzelperson betrifft, dass man deswegen ja auch nicht urteilen soll, weil es uns erstens nichts angeht und zweitens man sich nicht moralisch selbst profilieren sollte. Trotzdem, wir haben von Gott ja auch die Gebote bekommen. Und ich meine, die Sache mit dem Ehebruch oder mit der Treue in der Ehe ist eigentlich glasklar geregelt.
Ist sie das? Und
ja, wenn ich im Sensus Ecclesia spreche, ja.
Ja, aber die Frage ist, ist Sensus Ecclesia der Geist Jesu oder der Geist Gottes? Zwingend ist das so, kann man sich da immer,
ja,
in allen Fällen.
Ja, auf jeden Fall, klar, weil ich ja genauso mit der gleichen Argumentation den Heiligen Vater verteidige, weil ich sage, der Heilige Geist wirkt durch die Kirche, kann ich genauso sagen, mit der gleichen Argumentation sage ich auch, dass die Kirche gewisse Sachen nicht willkürlich auslegt oder nicht auslegen kann.
Die Frage ist, als Papst Urban zum Kreuzzug aufgerufen hat, so, war das der Geist Gottes, der aus ihm sprach? Und kann man das wissen? Und kann, über welche Aussagen wissen wir das? Abgesehen von Dogmen. Da wissen wir das. Da ist das ja klar geregelt. Ne? Aber ansonsten.
Naja, er hatte ja durchaus ein hehres Anliegen, nicht?
Ja, natürlich. Aber da sieht man wieder, man kann hehres Anliegen verfolgen und kann sogar meinen, man ist komplett auf der richtigen Seite und erzeugt damit genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich wollte.
Das ist also, ne, weil FNG man muss Aktionen sicherlich Aktionen, die sich nicht an der Lehre der Kirche, hat ja an der Lehre der Kirche nichts geändert, genauso wenig wie der angeblich schlimmste Papst aller Zeiten, Alexander der VI. Der hat ja an der Lehre der Kirche überhaupt nichts geändert. Im Gegenteil, er hat sie sogar verbessert und er hat dafür gesorgt, dass Kardinäle keine Mätressen mehr hatten und so weiter. Also der hat sich sogar aktiv für eine Verbesserung der Moral in der Kirche eingesetzt. Was jetzt Papst Urban betrifft, muss man einfach sagen, das sind historische Begebenheiten, historische Kontexte, in denen er sich so verhalten hat, weil er ja auch als Kirchenfürst war. Und der Beginn des ersten Kreuzzuges ist meiner Meinung nach völlig legitim. Die Zerstörung der Grabeskirche, das war 9-11 des Mittelalters. Also was Schlimmeres hätte sich die Christenheit nicht vorstellen können. Das war der größte Terrorakt des Mittelalters und da musste reagiert werden, genauso wie Amerika reagieren musste auf das Ereignis 9-11. Und obwohl ich übrigens politisch gesehen 2003 sehr, sehr skeptisch war, jetzt greift er da den Irak an, der Bush. Aber wenn man mal die Krater in Manhattan gesehen hat, dann hat man auf einmal diese Gedanken in sich, diese totale Sicherheit, dass Bush jedes Recht der Welt gehabt hätte, sein Land zu verteidigen nach so einem Angriff. Und so ähnlich muss es mit Urban II. Gewesen sein.
Ja, ja, aber es ist natürlich nichts mehr von, wenn ich einen auf die rechte Wange schlägt, dann halt auch die linke neu. Ne? Davon ist natürlich nichts mehr.
Nee. Richtig. Also da muss man nochmal ganz klar, und das ist genau der Punkt. Also die Vermischung von politischen Zielen und religiöser Begründung ist das Schwierige daran. Ja, also ich, wenn wir jetzt mal Urban hinstellen und mal so tun, als wäre er, sagen wir mal, irgendein König oder ein Fürst gewesen oder sonst irgendwas, dann können wir gerne sagen, er musste das irgendwie tun und das war irgendwie notwendig und keine Ahnung. Oder es war politisch nicht anders drin, so wie die Zeiten halt waren, Kind der Zeit, etc., wie man das immer begründet. Aber dann darf man nicht den Fehler begehen und sagen, das war eine religiös notwendige Handlung. Weil religiös ist etwas anderes als eine richtige Handlung, finde ich. So.
Mhm. Naja, man musste seine Kirche ja auch beschützen.
Wovor denn? Die war nicht bedroht. Es war jetzt nicht so, dass die Kirche untergehen würde. Nein, das war eine politische Entscheidung, die er religiös begründet hat, damit andere ihm folgen. Und da würde ich ziemlich klar einen Missbrauch, zumindest eine Instrumentalisierung des Glaubens sehen, um andere auf seine Seite zu ziehen. Und das halte ich für mehr als fragwürdig in dem Punkt.
Ja, die Pilgerstätten mussten auf jeden Fall zugänglich sein.
Genau, und die waren versperrt.
Ja, stell dir vor, jetzt ganz rein hypothetisch, der Vatikan wird bedroht. Oder wird abgeschnitten, man hat keinen Zugang mehr dazu. Ja. Dann müsste völlig logischerweise der Bischof von Deutschland als größte der Leiter der Bischofskonferenz sagen, ich müsste zum legitimen Krieg aufrufen, um den Vatikan zu befreien. Beispielsweise. Ja. Wie würdet ihr das denn ansehen? Oder würde Marx sagen, ja gut, Pech gehabt jetzt, dann geben wir Rom lieber auf, wir sind ja auch so katholisch.
Ich sehe nicht die Notwendigkeit, ich glaube, dass Gott überall wirkt. Ich weiß nicht, inwiefern wir unbedingt, also mir will nicht einleuchten, wieso wir uns an Gebäude binden. Das ist schön, dass wir das tun.
Na gut, dann sagen wir halt den Heiligen Vater gefangen nehmen. Der Heilige Vater wird gefangen genommen. Ja. Dann muss man ihn befreien. Weil Ubi Petrus, Ibi Ecclesia, so fängt unser Weckruf an.
Das ist ja, aber ich würde aber den Heiligen Vater nicht befreien, weil er der Heilige Vater ist, sondern weil grundsätzlich Menschen nicht in Gefangenschaft gehören. Ja, also das ist mein Glaube hört doch nicht auf, wenn von heute auf morgen der Papst stirbt. Und die Kirche hört auch nicht zu existieren, wenn jetzt der Papst stirbt oder in Gefangenschaft gerät. So. Also ich, natürlich gehört der Papst dann befreit, klar, sicher. Und ich würde jeder UN-Resolution zustimmen, ne, innerlich, die, also nicht, dass sie mich brauchen, aber zustimmen, dass der befreit werden muss. Ja, klar, natürlich. Aber war aus religiösem Grund? Nein, sondern weil das ein Mann ist, der wichtig ist. Ich würde genauso zustimmen, wenn man, keine Ahnung, irgendeinen anderen Politiker festnehmen würde oder so. Ja, also ich bin auch dafür, dass die Sache mit Tibet endlich mal geregelt gehört beispielsweise. Aber das hat doch mit religiösen Gründen nichts zu tun. Also ich binde meinen Glauben nicht an eine Person und oder aber an einen Ort.
Na gut, aber der Papst ist Stellvertreter Christi auf Erden. Das ist schon mal eine andere Kategorie, als wenn, weiß ich nicht, Angela Merkel gefangen würde.
Aber ja, das ist.
Ja, du kannst nicht ein Repräsentant. Der Papst ist kein Repräsentant eines Systems oder einer Republik.
Doch, natürlich. Und zwar des monarchisch organisierten Staates des Vatikan.
Also das
auch. Ja, genau, ja, ne? Aber das, so, das auch, empfehle, klar. Aber grundsätzlich hat er ein ganz anderes Amt.
Da empfehle ich Gott bewahre Episode 4. Da wird es alles mal erklärt.
Nachhilfe.
Genau, erklär den beiden Theologen mal, wie das gehen
wird. Nein, das stimmt ja. Der wird auf jeden Fall verlinkt, ne?
Ja, natürlich.
Sehr gut.
Also nochmal, also ich würde, für mich ist Glaube etwas anderes. Jesus spricht zu mir und er spricht zu Flo und er spricht zu euch beiden. Und das tut er auf vier verschiedene Art und Weisen, weil wir auf vier verschiedene Art und Weisen hinhören. Und ich möchte nicht die Relevanz des Papstes als solche in Frage stellen. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum das einen Krieg fertigt. Und also wenn wir jetzt diesen Vergleich tatsächlich aufmachen sollen, warum können wir einen Krieg ausrufen, wenn der Papst festgesetzt wird, aber kein, wenn Angela Merkel festgesetzt wird? So, also
und theologisch, was die Stellvertreterei?
Nein, das eine, gerechtfertigt sind beide Kriege. Aber der eine ist zusätzlich religiös ebenfalls gerechtfertigt. Genau. Der andere nicht. Merkel zu befreien ist religiös niemals gerechtfertigt oder ein anderes Staatsoberhaupt oder Tibet zu befreien oder was auch immer. Ja. Das ist religiös niemals gerechtfertigt.
Ich weiß nicht, das kommt mir total, also wenn ich jetzt,
kommt euch konservativ.
Nein, ja, das mag sein, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ganz ehrlich, wenn der Papst Stellvertreter Christi auf Erden sein will und soll, ne? Dann ist dieser ganze Befreiungskrieg einfach mal Mumpitz und dummes Zeug, ne? Weil dann soll er doch auch bitte Jesus repräsentieren und ihn nachahmen, und zwar nach bestem Wissen und Gewissen, ne? Und soweit ich weiß, bei der Gefangennahme wurde mehrfach gesagt, weg mit den Waffen, und am Kreuz noch, ne, wurde nicht herabgestiegen oder wurde sich nicht befreit gelassen, sondern da wurde nur gesagt, vergib ihnen, sie wissen nicht, was zu tun. Also ist das alles Quatsch mit religiöser Rechtfertigung eines, also ich weiß nicht, was soll das? Ich kann damit nichts anfangen. Ist ganz schwierig für mich damit irgendwie, ich weiß nichts damit anzufangen, wirklich nicht.
Also vor allen Dingen, das Märtyrertum ist eins der größten, also ich meine, das ist ja das Ding, ne? Märtyrer sind die Glaubenszeugen.
Es geht darum, dass der Papst dann ruft, bitte befreit mich, aber es geht darum, dass meiner Meinung nach Christenpflicht besteht, da aktiv Einsatz zu zeigen, um etwas nach Möglichkeit dafür zu tun, um für die Freilassung des Heiligen Vaters zu beten, aber auch aktiv zu werden.
Ja, genauso ist, also beten tue ich, spenden tue ich auch, aber zur Waffe greife ich nicht. Entschuldigung, ich habe jetzt Willem abgewürgt, glaube ich. Tut mir leid, sag nochmal.
Was haben wir heute für Diskussion?
Ja, wir müssen auch gleich wieder zurück übrigens.
Ja, weil irgendwann müssen wir auch fertig
werden. Wir haben am Anfang gesagt, wir wollen nicht ausfransen. Das haben wir jetzt aber ganz wunderbar über den Haufen
geworfen. Brutal.
Wir kommen da gleich wieder hin. Aber Flo lässt sich eine geile Brücke einfallen.
Sehr witzig. Keine Ahnung, ich lasse mir gar... Ich wollte nur sagen, also grundsätzlich, was solche Diskussionen, ist ja nicht von ungefähr, dass wir dahin geraten. Ich meine, da haben wir im Grunde ja auch vorher gewusst, dass sowas passieren könnte.
Und niemand hat mir gesagt, dass es um Wahrheit geht. Sonst hätte ich eine andere Gage verlangt.
Okay. Ja. Aber was willst du bewahren als Bewahrender, also als Konservativer, wenn es dir nicht, ist egal, lassen wir das mal. was ich einfach nur grundsätzlich loswerden möchte,
bevor ich möchte in der Tradition der Kirche bleiben.
Ja.
So wie sie quasi in den letzten 2000 Jahren sich entwickelt hat.
Genau.
Und deswegen sage ich ja auch, deswegen habe ich beispielsweise auch mit Amoris Laetitia kein Problem, weil ich sage, es steht in der Hermeneutik der Kontinuität. Also es ist quasi, der Papst hat nichts neu erfunden, er hat auch nichts geändert. Nur weil er den Einzelfall die Einzelfallentscheidungen abgibt, hat er nicht die Regel geändert, ja, die Universalregel. Und deswegen kann ich es halt auch nicht verstehen, dass man dann so auf dem Heiligen Vater herumhackt. Und das war halt der ausschlaggebende Grund, wieso, dass ich diesen ganzen Aufruf verfasst habe.
Was wieder dazu führt, dass letztlich die Leute, die auf dem Heiligen Vater rumhacken, wahrscheinlich ihr Selbstbild oder ihr Glauben darüber, wie Kirche ist und wie Kirche sein soll und wie Kirche sich in Welt zu bewegen hat, einfach doch über das Gespräch oder über die Begegnung mit dem Nächsten stellen. Ne? Und doch eher wieder so eine Wahrheit im Sinne von, hier, wir haben's und ihr nehmt es nicht an. Verkünden so, ne? Und letztlich
diese
damit
Leute verweigern sich ja auch quasi dem Dialog.
Ja, gut, genau.
Das gibt es von links bis rechts, ist klar.
Ja, ja. Und ich glaube, also jetzt mal rein bibeltheologisch gesprochen, wird man an der Stelle schon sagen können, dass sie sich dadurch schon beinahe selbst also ein bisschen disqualifizieren und absolut, auf jeden Fall schon auf dem Sprung sind in die Selbstexkommunikation, weil es geht ja sowieso nicht.
Das geistige Wittenberg sind die
auf
dem Weg, und
so,
zwar mit Volldampf, die sitzen im ICE, weil diese Papstkritik, die überspannt das Maß deutlichst.
Naja, und sie ist vor allem nicht demütig, ne?
Nee, natürlich nicht. Also das Interessante ist ja, ich verfolge die Szene ja schon seit Jahren, also schon über 10, über schon 12 Jahre oder noch länger. Die gleichen Leute, die Papst Johannes Paul II. Kritisiert haben, die haben bei Papst Benedikt gejubelt, die ersten paar Jahre. Und dann haben sie auf einmal gemerkt, hey, Papst Benedikt kann sich nicht überall durchsetzen, er betreibt keinen Romzentrismus, die Kurie tanzt ihm auf der Nase herum. Und dann auf einmal hat man auch dort in diesen Kreisen angefangen, auf den Heiligen Vater erbschätzig zu reden und so weiter. Und das sind jetzt genau die gleichen Kreise, die Krawallkatholiken, die aus religiöser Überzeugung einfach mal dagegen sind, weil wir eben nicht mehr im Jahr 1950 leben. Und das sind jetzt die gleichen Leute, die jetzt auch auf dem jetzigen Papst Franziskus schimpfen.
Jetzt hast du das Manifest rausgebracht und hast dich also hingestellt und gesagt, so erstens bin ich bekennend konservativ und zweitens sage ich, Papst Franziskus macht das gut. So.
Genau.
Und das hast du also also ich fand das sehr mutig, muss ich sagen, das zu tun. Allein aus diesem Respekt habe ich schon gesagt, setz da mal bitte meinen Namen drunter, unter das Ding. Fand ich also sehr großartig.
Ja, danke.
Magst du, dafür war das jetzt nicht, sondern als Begründung. magst du nochmal erklären oder ein bisschen erzählen, was die Reaktion darauf war, dass du Sine Dubiis veröffentlicht hast? Abgesehen jetzt davon, dass es die wirklich große Kreise gemacht hat, ich glaube, bis zur FAZ ist es gekommen. Meine ich, hätte ich gelesen. Aber jetzt mal abgesehen vom Medienecho, was war da so Reaktion?
Also von der FAZ weiß ich noch nichts, aber würde mich natürlich freuen. Es war in Christ und Welt. Christ und Welt hat darüber berichtet, im Editorial. Ansonsten ist es quasi von der KNA als erste Nachrichtenagentur aufgegriffen worden, noch am selben Tag. Es ging dann zu katholisch.de, Radio Vatikan hat eine Meldung gebracht, es kam auf KAT.ch, auf KAT.press.at, es gab mehrere Artikel in der Tagespost, unter anderem habe ich dort auch nach einer Woche die Möglichkeit erhalten, sozusagen in eine Debatte einzutreten. Es gab nämlich genau aus diesem konservativen Lager den Historiker und Schriftsteller Michael Hesemann, der auch papsttreu ist, der sagt, ich unterschreibe das nicht, Und er hat dann in 6500 Zeichen so quasi seine Gegenposition erläutert und wir haben unseren Weckruf noch einmal verteidigt und dort angezeigt, was wir eigentlich damit erreichen wollten oder was intendiert war und einfach die Dimension auch aufgezeigt, die das Ganze hat und dass man eben nicht einfach so den Heiligen Vater in einer Weise kritisieren kann. Da muss man eben ganz vorsichtig sein, meiner Meinung nach. Und das Schöne ist, der Aufruf war natürlich sehr, sehr pointiert geschrieben und es sollte ja auch ein Schuss vorm Bug sein und man muss auch nicht mit allen Punkten mitgehen als Unterzeichner. Nur das Schöne ist ja, es gab viele Unterzeichner, die gesagt haben, ja, ich finde die Intention eigentlich gut, aber ich unterzeichne nicht. Und die haben dann halt einen Blogbeitrag über diese Sache geschrieben. Es gab über 15 unterschiedliche Blogger, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Der eine hat begründet, wieso er unterschrieben hat, der andere, wieso er nicht unterschrieben hat. Und das hat natürlich die ganze Diskussion enorm befeuert. Also quasi das Beste, was uns passieren konnte.
Besser nur als eine Unterschrift.
Ja, ja.
Was ich eigentlich erreichen wollte, ist, dass man darüber redet. Dass man quasi über diese Thematik debattiert. Da muss man jetzt auch nicht so manifest zustimmen. Also ich habe mich mit den Leuten auch auseinandergesetzt, vor allem die sich schriftlich damit auseinandergesetzt haben. Ich finde das großartig, weil das hat einfach dazu geführt, dass man sich oder dass die Leute, auf die ich speziell abgezielt habe, dass die möglicherweise vor dem nächsten Papst-Bashing noch mal kurz nachdenken, in welchem Fahrwasser sie sich eigentlich bewegen.
Klingt voll nach der Erfolgsgeschichte, weil letztlich war es ja, glaube ich, dein, wenn ich dich richtig verstanden habe, war dein erster Impetus, selber eine Standortbestimmung für dich und oder für den Catwalk zu machen. Und gleichzeitig sozusagen hast du dann ja noch wirklich sehr, sehr viele andere Leute, eben auch konservative Leute dazu gebracht, selber nochmal den Standort also zu überdenken und auch zu bestimmen, indem da eben auch neue Texte dabei entstanden sind, ne, in diesem großen Diskurs, der dann entsprechend gelaufen ist. Und das ist ja schon cool und irgendwie auch nötig, ne?
Also das ist ein ganz, der ist quasi durch alle katholischen relevanten Medien wurde das diskutiert. Viele haben sich natürlich lustig gemacht, muss man auch sagen. Allerdings da haben dann die Argumente gefehlt, um sich damit auseinanderzusetzen. Da hieß es dann, wir wollten uns wichtig machen. Grundsätzlich war das gar nicht unsere Intention. Wir haben auch gesagt, wenn kein Mensch unterschreibt, wir setzen das trotzdem auf unseren Blog drauf. Und wir hatten wir haben am Anfang halt einfach eine Handvoll Leute angefragt. Ich glaube, als das online gegangen ist, hatten wir 6-7 Unterschriften. Jetzt sind es knapp 50. Und es geht noch nicht mal um die Anzahl der Unterschriften, sondern es geht darum, dass sehr, sehr viele Leute darüber diskutiert haben und sehr, sehr viele Leute sich eine Meinung gemacht haben und dass wir quasi unsere Gretchenfrage damit artikuliert haben. Sag, wie hast du es mit dem Papst? Sag, wie stehst du mit dem Papst? Wie stehst du zur Tradition des Lehramtes? Wie stehst du aber auch zur hierarchischen Verfasstheit der Kirche, die man nicht einfach so aus den Angeln heben kann, nur weil einem der Papst nicht gefällt, weil Religion ist oder der katholische Glaube ist ja keine Ideologie. Und leider in vielen Köpfen ist sie das. Und deswegen ist klar, wenn einem der Führer nicht passt, wenn einem der Papst nicht gefällt, dann wird drauf rumgehackt. Ja.
Das war auch so ein Eindruck, den ich hatte. Also ich bin so lange papsttreu, wie der Papst meine Meinung vertritt.
Absolut, ja.
Ne? So, und das ist schwierig, um es mal gelinde zu sagen.
Ja, also, das hat ja nichts mit Papsttreue zu tun.
Eben, und ich finde es total spannend.
Ja, mit Selbstsucht, ne? Aber.
Weil so aus liberalen Kreisen, wo wir uns ja eher so ein bisschen bewegen, da hieß es immer schon so, ja, das ist ja selbst entlarvend, das hast du nicht gesehen. Und dann haben sich immer alle überlegen gefühlt, irgendwie moralisch, weil sie ja gewusst haben, dass sie viel, viel besser sind als die Konservativen. So ein Unfug. Und jetzt, also wenn ich jetzt dieses Dokument geschrieben hätte, ja, und ich hätte es auf meinem Blog veröffentlicht, dann hätte es geheißen, typisch liberal, müssen wir nicht weiter ernst nehmen. Und ich fand halt total spannend, dass das eben von dir geschrieben wurde, der von sich sagt, liebe Leute, ich mache das auch, so habe ich es zumindest ein bisschen verstanden, um den Konservatismus zu retten. Ne? Also auch um wirklich nochmal zu schauen und zu sagen, Leute, also das, was ihr da verbreitet, das ist nicht konservativ.
Das ist eine Karikatur.
Genau, das ist höchstens eure eigene Meinung, ja, aber das war es dann auch. Und da mal den Spiegel vorzuhalten, deswegen behaupte ich, hatte es auch so einen großen Impact. Ja, klar, also seine große Wirkung. Nur da
deshalb funktionieren,
genau,
weil es eben gerade von konservativer Seite aus kam, weil sonst hätte ja kein Hahn danach gekräht.
Ja, genau. Ich fand übrigens, ich musste, vielleicht ist das ein völlig, völlig überheblicher und gemeiner Gedanke, haltet mich da bitte auf, wenn euch das so vorkommt, aber ich habe so gedacht. Ich
zück hier schon mal den Basie.
Bitteschön. Ja, gut. Ich hab so gedacht, jetzt nehmen wir einmal an, ich wäre einfach so ein jemand, der von sich sagt, ach, ich bin halt irgendwie konservativ und da fühle ich mich irgendwie ganz wohl. Und jetzt kriege ich beide Positionen mit. Also deine mit Sine Dubiis und so die der Gegenseite. Ich habe so gedacht, oh mein Gott, wie meine Güte. Also dem fällt es dann auch schwer zu wissen, wo er dann sich hinstellen soll. Ne? Ich kann mir so ein bisschen vorstellen, dass Leuten es auch wehgetan hat, das zu lesen. Und dass sie sich echt herausgefordert gefühlt haben. Ich hoffe, dass viele Menschen diese Herausforderung angenommen haben, weil das wichtig ist. Also ich glaube, man zu sagen, so, ich habe jetzt eine Position, die ziehe ich jetzt die nächsten 80 Jahre durch, bis ich ins Grab wandere, da macht man sich auch zu einfach mit, ne? Hm.
Na, ich sag halt, unsere Position war halt, Papsttreue ist nicht verhandelbar.
Mhm.
Und das sollte eigentlich für jeden Konservativen klar sein. Deswegen können wir es nicht verstehen, wieso das manche sich so weit davon entfernt haben, aber sich dann konservativ schimpfen. Und wie gesagt, ich möchte nicht, dass diese Leute die Deutungshoheit am Ende behalten. Und deswegen habe ich auch einfach mal zwei Schritte vorausgetan. Also wir fordern hier ja auch keine Unterwürfigkeit sozusagen und dass jede Kritik verstummen muss. Das ist ja gar nicht die Intention des Aufrufs. Wir wollten wirklich einfach mal hier, es sollte tatsächlich ein Weckruf sein, ein Wake-up-Call. Leute, möglicherweise müsst ihr euch überlegen, auf welchem Dampfer das ihr seid, wenn ihr in dieser Weise den Heiligen Vater kritisiert.
Ich habe übrigens eine Frage nochmal eben so ein bisschen zur Erklärung. Du hattest, in Sine Dubiis, meine ich, hattest du einen Artikel verlinkt, der darauf abzielt, zu erklären, dass sich die Lehre im Prinzip nie geändert hat.
Genau.
Genau so.
Roberto Buttiglione.
Richtig, genau der. Und ich habe den also gelesen und habe gedacht, also ich könnte da eine Erosion sehen in der Position. Weil erst wird die Exkommunikation von wiederverheiratet Geschiedenen abgeschafft. Dann, was war der zweite Schritt? Schon wieder vergessen. Und jetzt kommt Franziskus mit, naja, könnte sein, dass die auch wieder zur Kommunion zugelassen werden, unter bestimmten Voraussetzungen. Und ich habe so gedacht, also ich sehe da, ich könnte verstehen, wenn Leute sich sagen, also das ist doch eine sehr, sehr langsame, schrittweise Aufweichung eines lang gehegten Prinzips. Wieso siehst du da keine Änderung in der Lehre?
Weil die Lehre als solches nicht abgeschafft wird, nur weil man auf den Einzelfall vermehrt das Augenmerk legt.
Ja.
Es ist ja gerade quasi das Spezifische der Barmherzigkeit, dass man keine Pauschalurteile fällt, sondern dass man sich den Einzelfall anschaut und da eben auch von Seiten der Kirche feststellt, möglicherweise liegt es auch an der Kirche, weil die Ehe nicht gültig ist, weil wir es versäumt haben, eine anständige Ehepastoral anzubieten. Und quasi, aber natürlich gibt es auch die andere Seite, das Menschliche an einer Ehe, dass es auch daran gescheitert sein könnte. Ich bin ja jetzt auch völlig dagegen, dass man jetzt die gesamte Sakramentallehre aus den Angeln hebt und sagt, hey, ist alles okay. Ich meine, es gab auch Märtyrer, die für die Unauflöslichkeit der Ehe in den Tod gegangen sind. Das soll nicht vergeblich sein. Das ist natürlich klar, deswegen die Linie von Buttiglione teilen wir, aber weiter gehen wir auch nicht. Also wir hatten auch redaktionsintern Gespräche, wie weit wollen wir jetzt da gehen, wie weit wollen wir unsere eigenen Positionen nochmal schärfen, nochmal en Detail auf Amoris Laetitia eingehen. Wir gehen da eigentlich nicht groß ein auf dem Weckruf. außer dass wir das grundsätzlich begrüßen, aber wir versteifen uns eben nicht in Fußnoten. Und aber wir haben uns Gott sei Dank alle darauf geeinigt oder gesagt, dass wir eben auch als konservativ-liberalen Block aber bis Buttiglione und nicht weitergehen.
Ja. Ich finde das aber noch großartig. Konservativ-liberal, großartig. Wunderschön.
Ja, liberal würde ich in diesem Zusammenhang einfach sehen. Liberal würde ich mich in dem Zusammenhang sehen, dass ich grundsätzlich eben mir die progressistische Seite auch anschaue, anhöre und mit dir in den Diskurs trete. Ja. Konservativ ist unsere eigene Ausrichtung, aber ich finde es ja unheimlich spannend. Du kannst natürlich sagen, klar, wir sollten nicht so in Lagern denken, aber stell dir vor, es gäbe diese Lager nicht. Ich finde es natürlich auch gut, dass du Neuerungen hast, dass du aber auch andere hast, die das Ganze bremsen. Mhm. Also von daher, das Einzige, was man mit den Lagern, dass sie untereinander verfeindet sind. Ja, ja. Dass man eben nicht dieses liberale Element hat, wo man sagt, wir unterhalten uns darüber, prüft alles, das Gute behaltet quasi. Mhm. Das ist so die Grundausrichtung von mir und natürlich auch von meinem Blog.
Das ist irgendwie sehr schön. Also ich würde mich, weil unsere Aufnahmezeit läuft langsam ab, ne? Wir müssen langsam irgendwie mal zum Ende kommen. Ich persönlich hätte großes Vergnügen daran, gelegentlich das Gespräch um die Wahrheit oder um bestimmte Positionen fortzuführen mit euch, weil das wirklich einfach eine Bereicherung ist und nichts kann eben den Live-Dialog ersetzen. Und ich nach wie vor muss ich einfach sagen, klar fühlt man sich immer bei denen am wohlsten, die irgendwie so ein bisschen so drauf sind, wie man selber drauf ist. Das Coole ist ja, dass wir die
Komfortzone verlassen.
Ja, aber ich wollte nur den einen Punkt nur schnell. Das Coole an uns ist jetzt ja, dass wir durchaus unterschiedlicher Meinung sein können und auch, sagen wir mal, miteinander streiten können, aber dann gleich trotzdem noch vermutlich dieselbe Vespa beten, ne? Und dann doch irgendwie wieder zusammen sind. Ne?
Bei Gelegenheit ein Bierchen.
Ja, ja, eben, ganz genau.
Sehr gerne. Ne? Wir haben hier gutes Bier. Ne? In Berlin gibt's ja da diese, naja gut, später.
Genau, ich hab auch gerade, das war jetzt das perfekte Schlusswort quasi.
Nee, ich glaube, da war noch eins auf der.
Was denn?
In Berlin ist auch noch ein Schlusswort, oder? Ich weiß
nicht. Ja, natürlich. Na. Ich wollte jetzt auch nicht den Sack schon. Es muss ja, die beiden müssen auch noch was sagen. Aber also das war jetzt irgendwie schon die schöne Einleitung in das Ende. Ja, ich habe auch gerade gedacht, also so wie wir. Ungewollt, aber das ist ja manchmal auch das Schönste, so in ein paar etwas seltsame, also ungeplante Themen abgedriftet sind, müsste man das einmal wiederholen. Ich habe inzwischen bei diesen Themen auch gerade begriffen, warum Hörerinnen und Hörer hier und da ganz gerne mal fordern, dass Willem und wir zusammen ein Crossover machen. Jetzt verstehe ich erst, wieso.
Ist das so?
Ja, ja. Es gab da nicht viele, aber ein, zwei doch recht vehement vorgebrachte Stimmen, die gesagt
haben. Kennt ihr noch nicht, Gott bewahre, mit dem müsst ihr echt mal reden.
Genau, richtig. Und
echt? Ja, ist genau so.
Und wir haben uns immer gedacht, wieso? Also, nein, ernsthaft, weil wir das gleiche Thema, also nur weil wir was Religiös-Christliches machen, heißt es ja nicht, dass man jetzt immer, dass man sich jetzt irgendwie total zusammentun muss. Inzwischen verstehe ich warum. Ich glaube, ich weiß, warum.
Ja, weil der Horizont insgesamt sich einfach weitet dadurch. Genau, ne? Und ja. Weil halt eben auch gefährlich ist, sich immer am wohlsten zu fühlen.
Ja, das ist richtig. Ne? Also für Echo Chamber sind wir ja auch lange nicht gefeit.
Durchaus nicht. Wie gesagt, also ich bin wirklich einfach dankbar und froh, dass das heute hier so losgegangen ist und hoffe, dass das irgendwie vielleicht gelegentlich auch nochmal weitergeht.
Ja, klingt ein bisschen so. So, jetzt seid ihr beiden aber als Gäste der Gretchenfrage natürlich diejenigen, die das Schlusswort sprechen.
Ja.
Wunderbar.
Wir sind erstmal erschlagen, würde ich sagen. Also ich finde, das war eine ganz, ganz tolle Runde. Und wie er es schon gesagt hat, eigentlich ist das ja eigentlich das Schöne am Glauben. Dadurch, dass man unterschiedliche Ansichten, Meinungen hat, die in den Ring wirft, wird man gleichzeitig gezwungen, sich mit den Argumenten des Gegenübers auseinanderzusetzen. Und glaub mir, das ist eine Herausforderung. Ich habe meine Hausaufgaben nach diesem Podcast bekommen. Ich werde mich über Wahrheit schlau machen. Ich meine, ich bin kein Theologe, aber ich meine, das macht Spaß. Und genau das ist doch eigentlich das Schöne dran. Ich meine, was könnte es Besseres geben, als sich jetzt wieder intensiv mit dem Glauben zu beschäftigen, sich möglicherweise übrigens sehr gerne mal wieder auf ein Crossover zu verabreden, vielleicht sogar das regelmäßig zu machen, zu bestimmten Themen einfach mal unterschiedliche Meinungen in den Raum werfen, in einer ganz lockeren Atmosphäre sozusagen. Und weil das zwingt zum Nachdenken, weil das fordert heraus. Da kann man nämlich nicht sich gegenseitig auf die Schulter klopfen. Du hast einen guten Spruch gebracht, ich habe einen guten Spruch gebracht. Sondern man wird da herausgefordert, noch bessere Argumente zu finden.
Mhm. Ich finde, wir hätten bei dieser Episode irgendwie so eine Webcam mitlaufen lassen müssen, weil ich glaube, ab und zu haben Matthias und ich hier gesessen und haben wirklich angestrengt geguckt. Weil wir so viel nachdenken mussten, um das alles zu verarbeiten.
Ja. Also die Fratzen, die Florian und ich reißen, die will keiner sehen.
Unsere vielleicht schon, dann hätten wir da ein schönes Kapitelbild draus machen können.
Genau, weil wir haben uns jetzt hier hoch konzentriert.
Ja. Mal gucken, vielleicht machen wir nochmal irgendwie, ich habe da so eine Idee gerade gekriegt.
Schön.
Das machen wir off the record mal.
Das packen wir jetzt mal kurz in den Offline-Begriff. Ich habe jetzt noch tatsächlich ein Hausmeister-Thema, das ich hinten dran schneiden würde, wenn keiner mehr noch irgendwas ganz wichtig sagen muss. Mm-mm. Okay.
Ja,
Also das, ich sag das jetzt und dann macht Flo den Sack nämlich zu. Das ist so die...
Ach, meinetwegen. Alles klar.
Wunderbar. Tradition, Florian, Tradition. So.
Dann haben wir zweimal so gemacht. Wir haben immer so gemacht. In der Pastoral ist das so, wenn du jetzt der Frauengruppe beim zweiten Mal hilfst beim Kaffee ausschenken, da kommst du aus der Nummer nicht mehr raus.
Das ist so.
Dann musst du das immer so machen, weil es war nämlich immer schon so.
Ja. Ist so und bleibt so, weil immer so gewesen.
Marc und Flo wollen den Frauen nicht mehr helfen.
Ja, so heißt es dann nämlich, ne?
Genau,
ja,
richtig, ja. Dann stehen wir da. Und zwar als Hausmeisterthema habe ich einmal noch das Podcamp, für das ich einmal mehr Werbung machen möchte.
Nämlich heute in einer Woche und den Sonntag auch noch.
Richtig, ganz genau.
Und also 11.12.3. im Unperfekthaus in Essen.
Richtig. Und seitdem der Besitzer des Unperfekthauses nämlich ein Interview gemacht hat mit Thorsten Runte, dem Veranstalter des Podcamps, und öffentlich bekundet hat, dass also offen rechts radikale Nazi-Gruppen nicht mehr in dieses Haus gelassen werden, habe ich gesagt, gut, alles klar, dann bin ich auch gerne wieder Gast des Unperfekthauses. Da hatten Flo und ich ja durchaus nochmal eine Diskussion, wie wir damit umgehen wollen. Im Unperfekthaus gab es ja die Idee, dass sich da eine Bürgerwehr gründet mit offen rechtsnationalen und rechtsradikalen Mitgliedern. Weswegen ich gesagt habe, ich gehe da nicht hin. So, und das hat sich jetzt, finde ich, geklärt, weil es ein öffentliches Statement gibt dagegen. Und darüber hinaus gibt es einen guten Grund, warum Florian und ich zumindest da auftauchen sollten. Es gibt ganz, ganz viele gute Gründe, warum Menschen da auftauchen sollten, aber Florian und ich haben einen ganz persönlichen. Wir sind nämlich nominiert für den Deutschen Podcastpreis.
Von dem wir neuerdings neulich auch erst erfahren haben. Etwas schräg. Man weiß nicht, also ich bin gespannt, was das damit, also.
Genau, richtig.
Wir werden es erleben und dann auch berichten. Ne?
Genau. Und
das ist bestimmt in den Shownotes dann verlinkt, oder?
Ja, klar. Natürlich.
Dann sendet die aktuelle Folge mal nach dem Preis.
Genau. Und wir sind da irgendwie nominiert und dann gucken wir mal, was da so an dem Abend passiert. Für Leute, die uns treffen möchten, wir sind
Samstagabend,
ja,
Samstagnachmittag.
Du vielleicht schon nachmittags, ich nicht. Ich werde wenig Zeit haben. Ich bin Samstagabend da. Hoffe ich zumindest, dass ich das gut schaffe. Und also einer von uns beiden ist auf jeden Fall da. Und und wer uns dann treffen und sehen möchte, kann das da gerne tun. Und dann gucken wir mal, wie dieser Abend wird. Ja, das war das Letzte, was ich zum Hausmeister sagen wollte. Und jetzt darf Flo
genau
den Abschluss machen.
Ja, immer so, ne? Also vielen Dank fürs Zuhören. Heute war auf jeden Fall, also es ist immer besonders, aber heute war es besonders. Nochmal ganz liebe Grüße in den Osten. Also nach Berlin, wir sind ja im weitesten Westen, ne? Fast schon in Holland. Und ihr seid fast schon in Polen, fast schon. Entschuldigung, nee. Also schön, ne? dass wir so mal so die Republik überspannen können, das ist irgendwie auch schön. Deswegen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns auch, wenn ihr wieder dabei sein werdet. Bis dahin eine gesegnete Zeit. Passt aufeinander auf. Also nicht im Sinne von Kontrolle, sondern einfach mal so, ne? Gucken, was macht man denn alle so. Und macht's wie wir, redet miteinander, auch wenn ihr meint, die anderen sind total anders und mit denen komme ich nie klar. Genau. Wir, ja.
Bis zum nächsten Mal.